Mir sind hier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ach, ich mag diese Podcast-Folgen, wenn wir neue Tiere begrüßen und kennenlernen dürfen. Und wenn es dann noch Tiere sind, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die Antwort sein wird, wie heißen die, wenn man das erste Mal von ihnen hört, finde ich es ja noch besser. Und damit herzlich willkommen bei Mir sind Tier, einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Tina Gentner. Den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr unseren Podcast kennt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer kennt die Zwei-Farb-Tamarine oder Zwei-Farben-Tamarine und weiß, wo man sie in Hellerbrunn findet? Ja, ganz genau dafür sind wir da und diese Folge vom Podcast. Bei mir ist der stellvertretende zoologische Leiter, Dr. Hans-Peter Steinmetz. Und der kann uns jetzt mal eine perfekte Tierbeschreibung geben, der Zwei-Farben-Tamarine.
Hallo Tina.
Hallo.
Also was bei Ihnen besonders ist, ist der etwas nackte Kopf, ohne Haare, schwarz, große Ohren, Fledermausähnlich und dann einen wunderschönen weißen Oberkörper, der dann ins goldfarbige Braun geht und dann mit ihrem tollen langen Schwanz sind Sie schon ein markantes Beispiel hier im Tierpark.
Sie sehen fast ein bisschen aus wie so ein Wolperting, aber man hat das Gefühl, es ist ein großer Fledermauskopf, der da auf diesem kleinen Affenkörper sitzt. Insgesamt, ja, also für einen Affen relativ klein. Ich könnte ihn wahrscheinlich, wenn ich jetzt aus zwei Händen so eine Art Schaufel mache, würde der da locker rein sitzen können, oder?
Ja, sie sind etwa 500 Gramm schwer. Aber wenn man dann die Zähne anschaut, dann würde ich wahrscheinlich sagen, sie bleiben nicht so schön sitzen.
Okay, also doch nicht die Hand ausstrecken. Und im Moment sehen wir auch, wer hier der Mitbewohner auf der Anlage ist. Nämlich hier unten sind sie die Gürteltiere.
Genau, also wir versuchen hier so ein bisschen den brasilianischen Regenwald darzustellen und es ist eine Lebensgemeinschaft. Man sieht jetzt auch, dass die Tiere voneinander profitieren, dass die Zweifarben-Tamarine Früchte oder Gemüse mit Pflanzensamen fressen, die sie dann auch am Boden verteilen und die dann die Gürteltiere auch von den heruntergefallenen Dingen profitieren und da auch mal was fressen können.
Jetzt hast du es schon gesagt, Brasilien, das ist ja auch der Ort, wo sie vorkommen, aber nur in einem ganz, ganz kleinen Teil von Brasilien. Das ist ja auch so ein bisschen die Besonderheit von den Zweifarben-Tamarinen.
Ja, also die Zweifarben-Tamarinen gehören zu den seltensten Primaten auf dieser Welt und sie sind vom Aussterben bedroht, weil sie eben spezialisiert sind und nur in der Region von Manaus leben. Ist ihr Lebensraum sehr klein und durch die Bevölkerungsentwicklung, durch die Entwicklung der Industrialisierung, schrumpft ihr Lebensraum rasant. Und darum sind sie besonders gefährdet.
Manaus, glaube ich, eine Stadt, die eben auch in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen ist. Das heißt, sie verlieren Lebensraum. Oder haben sie sich jetzt so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Wildschweine bei uns dran gewöhnt und sind jetzt auch in der Stadt unterwegs?
Nein, die Zweifarben-Tamarinen sind von den Tamarinen eine der spezialisiertesten Tiere und darum sind sie besonders gefährdet für Lebensraumveränderungen. Wir bauen Straßen, wir bauen Häuser, wir bringen neue Tiere, zum Beispiel Hunde, Katzen, die Tiere gefährden. Und dann, wenn jetzt so ein Zweifarben-Tamarin eben 500 Gramm über die Straße rennen will, werden sie gerne von Auto überfahren, sie kennen die Katzen, sie können nicht schlechter flüchten. Es kommt zur Inzucht, weil die Lebensräume ganz klein sind, sie können nicht mehr zu den Partnern gehen. Also es ist ja ein hartes Leben, das sie da draußen führen.
Jetzt frage ich mal eine ganz provokante Frage. Ist es dann vielleicht auch nicht manchmal irgendwann Pech und man sagt, das ist halt die Evolution, wenn die sich nicht so gut durchsetzen können und man gibt vielleicht so eine Tierart sogar auf?
Also Pech sage ich nicht, weil wir Menschen sind verantwortlich dafür. Ich sage, die Tiere würden dies nie machen. Sie rotten eigentlich andere Tiere nicht aus. Das macht eigentlich nur der Mensch mit unserem Denken, mit unserem Streben nach Macht, nach wirtschaftlichem Wachstum. Und darum sind wir verantwortlich für diese Tiere. Und wir zerstören die Lebensräume. Das würden Tiere eigentlich nie machen. Weil wenn ein Tier stirbt, stirbt ein anderes Tier auch und gefährden sich damit selber.
Jetzt hast du gesagt, sie kommen aus Brasilien. Jetzt frage ich ganz konkret, wie sind die denn zu euch gekommen?
Brasilien hat vor einiger Zeit etwa 170 Tiere nach Europa für eine externe Zuchtpopulation gebracht, um eben so eine Reservepopulation in Europa aufzubauen. Das ist eigentlich in dem Hintergedanken, weil wir derzeit ausgerechnet haben, dass in den circa 20 Jahren eigentlich kein Lebensraum mehr da ist oder die Tiere ausgestorben sind, wenn wir nicht Gegenmaßnahmen ergreifen. Und wie können wir, sage ich, mit gewissen Geldern Lebensräume wieder vernetzen? Wie können wir den Regenwald wieder aufforsten? Dazu braucht es immer Geld, Education, damit wir die lokale Bevölkerung hinter uns bringen, dass sie sehen, wir profitieren eigentlich davon, wenn wir diese Tierart auch und den Lebensraum erhalten.
Jetzt ist ja die lokale Bevölkerung nicht hier in Hellabrunn. Das heißt, ihr seid aber auch mit Brasilien vernetzt mit diesem Projekt, mit den Tamarinen, oder?
Ja, genau. Also wir sind vernetzt. Wir versuchen auch Spenden zu generieren für diese Projekte um Manaus. Und derzeit hat die Führung der Zoo in Jersey. Und die versuchen eben damit Gelder zu generieren, um Wiederaufforstungsprojekte zu finanzieren. Eigentlich mit kleinen Mitteln kann man da sehr viel erreichen. Oder zum Beispiel auch eine Brücke über eine Straße bauen. Das ist ja bei den Tamarinen ist das eine kleine Seilbrücke, wo sie drüber klettern können. Und da müssen sie schon nicht über die Straße gehen.
Das heißt, es ist ja eigentlich eine zwei- oder vielleicht sogar dreigleisige Sache. Also es geht darum, aufzuklären. Es geht darum, vor Ort aufzuforsten oder eben, wie du gerade gesagt hast, Brücken zu bauen. Und das Dritte ist, das Stichwort hast du jetzt auch schon ein paar Mal genannt, eine Reservepopulation aufzubauen, weil man sagt, diese Tierart ist schon vom Aussterben bedroht. Jetzt vielleicht Frage 1, was heißt denn eigentlich vom Aussterben bedroht? Wird da gezählt und man sagt, wenn es mal weniger als 10.000 sind, ist es so?
Es ist eine schwierige Frage, das ist je nach Tierart unterschiedlich, oder? Es gibt dann eine gewisse Zeit, wo man sagt, es hat nicht mehr genügend Tiere oder der Lebensraum ist so fragmentiert, also, dass sich die Tiere nicht mehr natürlicherweise fortpflanzen können, damit die Population über die nächsten Jahre erhalten bleibt. Hier haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten paar Jahren die Tiere im natürlichen Lebensraum nicht mehr gibt, eigentlich sehr, sehr groß. Und das ist bei unseren Zweifarben-Tamarinen der Fall. Also man hat eben ausgerechnet, in den nächsten 20 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass diese eigentlich nicht mehr existieren.
Und dann ist eben die Hoffnung, dass man in den Zoos auch in Hellabrunn nachzüchtet und so eine Art Reservepopulation hat. Gibt's denn irgendeine Idee, wann könnte man die denn dann wieder vielleicht zurückbringen und auswildern?
Also es sind sehr große Schritte. Ein großes, erfolgreiches Projekt, das ist ein Highlight, sind zum Beispiel die goldgelben Löwenäffchen. Das in Brasilien eigentlich auch, wo man jetzt wieder Ansiedlungsprojekte hat, erfolgreich ansiedelt. Und wir sind vielleicht mit gewissen Schritten zu langsam, aber vielleicht in 30 Jahren haben wir so viel Wald wieder aufgeforstet oder so viele Gebiete wieder zusammen verbunden, damit wir hier wieder mit einer Auswilderungsstation stufenweise die Tiere aus unseren Zuchtprogrammen wieder in die Natur entlassen können, um zu zeigen, ja, es klappt. Diese faszinierende Tierart können wir auch mit unseren Efforts erhalten.
Das heißt aber, wenn wir dann von Wiederauswildern sprechen, das wird dann auch wieder sein in der Region Manaus, weil man davon ausgeht, da sind sie zu Hause und wir können jetzt nicht sagen, Mensch, der Regenwald ist ja groß, wir könnten die auch einfach woanders wieder auswildern.
Nein, das darf man ja bloß nicht. Man darf nicht die Tiere irgendwo hinbringen, wo sie eigentlich natürlicherweise nicht vorkommen. Weil damit könnten sie eigentlich andere Tierarten gefährden. Und man wildert sie eigentlich in dem Lebensraum aus, wo sie natürlicherweise vorkommen. Und das ist kein einfacher Prozess, das ist immer ein stufenweiser Prozess, weil sie müssen ja auch plötzlich an die Weite, an die Größe, eigene Futtersuche, Feindvermeidung, also sie müssen sehr vieles wieder lernen, dass sie eigentlich bei uns vielleicht ja ein Luxusleben geführt haben. Und das ist eigentlich ein stufenweiser Prozess über mehrere Generationen.
Und ich bin immer noch im Haus der kleinen Affen mit Hans-Peter Steinmetz und wir beobachten jetzt gerade einen der zwei Farbentamarine, der fast so ein bisschen sich hier im Klimmzug da hinten an den Pflanzen hochzieht, der zweite auch. Also die sind aktiv und viel unterwegs, kann man sagen.
Ja, also sie sind praktisch ständig den ganzen Tag hier unterwegs. Ab und zu legen sie sich schon einmal zu schlafen in ihre Nisthöhlen, aber das dauert nicht lange. Eigentlich mit dem Eindunkeln verschwinden sie und morgen stehen sie wieder auf.
Also aber tagaktiv.
Sie sind tagaktiv, weil sie sind ja eigentlich hier immer auf Futtersuche und schauen, dass ja niemand hier in ihr Revier eindringt.
Hans-Peter, jetzt will ich nochmal drauf zurückkommen. Du hast erzählt, das ist also sozusagen ein großes internationales Projekt, dass es Zweifarbtamarine jetzt in verschiedenen Zoos gibt, um so eine Reservepopulation aufzubauen. Die Tiere gehören so ganz praktisch, aber dann immer noch Brasilien, oder?
Ja, also die Tiere sind alle eine Leihgabe von der brasilianischen Regierung. Auch die Nachzuchten gehören von der brasilianischen Regierung. Und die schauen, na klar, ist unser Zuchtprogramm erfolgreich und wie viele Tiere haben wir, damit sie eigentlich abschätzen können, haben wir für die Zukunft noch genügend Tiere. Wir sind verantwortlich für die Genetik von diesen Tieren, damit wir eigentlich die Reservepopulation für die nächsten 100 Jahre garantieren können.
Und wie ist das jetzt, wenn man ein Tier hier hat, was jetzt sozusagen eigentlich gar nicht Hellabrunn gehört? Reden die dann auch mal rein, ruft dann da, weiß ich jetzt nicht, der brasilianische Botschafter mal an und sagt, was ist denn da los, wir warten auf Nachwuchs?
Nein, das nicht so. Organisiert wird das ja von Jersey, vom Zuchtbuch, die sind na klar verantwortlich, wir müssen Verträge unterschreiben mit der brasilianischen Regierung, aber sie vertrauen uns. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, damit man sich ja hier auf selber Augenhöhe unterhält. Und für mich ist wirklich eines der, ja, wo ich damit aufgewachsen bin, das Projekt von den goldgelben Löwenäffchen, das so erfolgreich ist. Und wir hoffen, dass wir das auch hier mit diesen zwei Farbtamarinen eigentlich auch so erfolgreich beenden können.
Sitzt man da dann anders vor der Tagesschau, wenn in Brasilien gewählt wird, wenn man denkt, Mensch, vielleicht betrifft es nachher unsere zwei Farbentamarine?
Also man verfolgt das Weltgeschehen schon immer mit anderen Augen. Es ist ja unser Ziel, die Tiere für unsere nächsten Generationen zu erhalten, da wo sie eigentlich herkommen. Und es ist gespannt, was auf der Welt passiert. Und teilweise mit einem Lachen und teilweise ja auch mit einem weinenden Auge. Einerseits Brasilien wird viel abgeholzt, man hört vieles Schlechtes, aber es wird auch von der brasilianischen Regierung sehr viel Gutes getan und von unseren NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist toll, wenn wir sehen, es kann erfolgreich sein.
Und ich nehme an, Hans-Peter, dass du jetzt doch schon einige Male hier warst und dir die beiden hier auf der Anlage beobachtet hast. Kannst du uns denn noch einen Tipp mitgeben für die Besucher und Besucherinnen?
Wo ich jetzt gespannt bin, das ist jetzt meine Präferenz, sie sind ja im Herbst gekommen, was passiert im Sommer? Gehen Sie in die Außenanlage, was entdecken Sie dann, wo sitzen Sie dann? Das ist für mich der nächste Schritt. Aber derzeit sind Sie hier eigentlich sehr aktiv unterwegs und zu jeder Tageszeit ist irgendetwas anderes hier los.
Ja, und wir erfahren gleich noch ein bisschen mehr, wie das so ist im tagtäglichen Umgang mit den beiden. Wir sind noch mit der Tierpflege verabredet. Aber jetzt sage ich schon mal vielen Dank für dein Wissen, Hans-Peter, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Tina. Hat mich gefreut.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Wissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
So, und ich bin weiterhin an der Anlage der Zweifarben-Tamarine oder Zweifarb-Tamarine, wie man jetzt sagen will. Und jetzt ist Simon Kuhn von der Tierpflege bei mir. Und ich hoffe, mit ihm kann ich die beiden noch ein bisschen besser kennenlernen. Hallo Simon.
Ja, hi. Schön, dass ihr da seid.
Simon, haben die zwei eigentlich Namen?
Genau, es sind jetzt unsere zwei Männchen. Wir haben den Billy und den McGregor hier.
Kannst du Billy und McGregor auseinanderhalten?
Ja, man kann es ein bisschen sehen. Der Billy ist noch ein bisschen jünger und dementsprechend noch ein Stückchen kleiner. Also jetzt hier in dem Fall der vordere und hinten ist das ältere Männchen.
Okay, also dann ist Billy jetzt gerade, hangelt sich über so ein Tau hier vorne. Kann man auch wunderbar diesen ganz langen Schwanz sehen. Und McGregor, hops, kommt jetzt auch sozusagen ins Bild gesprungen nach vorne. Ja, wir haben sie vorher schon beschrieben, also dass sie zwei Farbentamarinen heißen, glaube ich, sieht man auf den ersten Blick mit diesen zwei tollen Farben. Ich habe gelesen, sie gehören zu den, glaube ich, Krallenäffchen. Erklären sich die Namen auch irgendwie?
Ja, also Krallenaffen ist eigentlich sehr, sehr simpel, wenn man sich die Tiere ein bisschen genauer anschaut. Die haben halt im Vergleich zu vielen, also eigentlich allen anderen Affen, keine Fingernägel, so wie es bei uns jetzt am Menschen auch ist, sondern das sind Krallen, die sich halt entwickelt haben, um eben an diesen senkrechten Stämmen gut laufen zu können. und deswegen eben Krallenaffen.
Wir sehen jetzt gerade einen vor uns, der ist hier gerade am Festspannen, nenne ich es mal. Wenn ich jetzt bei denen hier, vielleicht können wir einen Schritt näher rangehen, Simon, bei denen hier so in die Schüssel schau, die ist ja hier vorne auf diesem Holzplateau gut zu erkennen. Ich würde sagen, es ist Karotte, Paprika, Sellerie.
Ist noch Stangensellerie, sehe ich noch, und Pastinake sehe ich noch.
Okay, sind Vegetarier also oder kriegen die auch ab und zu mal so kleine Insekten?
Die sind absolut keine Vegetarier, die fressen einen sehr, sehr großen Anteil an tierischem Eiweiß und das hauptsächlich über Insekten. Also sind kleine Räuber, die halt wirklich dann eben an diesen senkrechten Baumstämmen eben nach Insekten suchen, aktiv. Man kann man bei uns auch beobachten, die fressen hier auch die Spinnen von der Decke und...
Ach, ist das das, was er gerade da oben macht? Weil der ist,
ja, er ist
da
schon
oben.
Am Suchen. Er ist schon am Suchen, schaut in den Spalten und wenn da mal eine Spinne da ist, dann wird die sich gegriffen und gefressen.
Und das sind jetzt aber keine Spinnen, die ihr reingesetzt habt, sondern die sich halt hier ins Haus der kleinen Affen verirrt haben.
Genau, also ich meine,
Einbahnstraße.
Wenn man hier mehr oder weniger einen natürlichen Lebensraum baut in der Haltung, dann kommt man nicht drum rum, dass früher oder später irgendwelche Insekten rumlaufen und es kommt denen natürlich sehr zugute, dass sie sich da auch einfach bedienen können, wenn sie einen Bedarf haben. Natürlich füttern wir trotzdem eben auch Insekten zu, einfach um zu gucken, dass wir da eben den Bedarf decken. Und ja, genau, sonst, wie gesagt, eben auch einen hohen Anteil von Früchten in der Natur. Aber Wildfrüchte und kultiviertes Obst sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Dementsprechend füttern wir hier eigentlich ausschließlich Gemüse, weil das eben von den Inhaltsstoffen ähnlicher den Wildfrüchten ist. Dementsprechend haben wir hier eben beispielsweise Karotte, Sellerie und Pastinake.
Ach, Karotte, Sellerie ist dann sozusagen so eine Wildfrucht aus dem Regenwald, sag ich mal, ähnlicher als ein Stück Apfel.
Absolut. Der Apfel ist quasi über Jahrtausende lang für den menschlichen Konsum gezüchtet worden, dementsprechend halt Rohfaser runtergezüchtet worden, Zucker hochgezüchtet worden, einfach, dass es uns gut schmeckt. Schmeckt den Tieren natürlich dementsprechend auch gut, aber ist einfach von den Inhaltsstoffen ganz unterschiedlich, auch was den Proteinwert angeht. Oder eben auch, wie gesagt, Ballaststoffe und Zucker.
Ach, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Und du hast mich auch gerade eben noch mal auf was aufmerksam gemacht, da habe ich noch gar nichts drüber gesagt, die Anlage. Es sieht ja wirklich aus wie ein kleines Stück Regenwald, kann man sagen.
Vom Prinzip her ist es ja eigentlich ein großer Glaskasten, den wir jetzt hier eben mit Naturboden befüllt haben, dass wir eben einfach eine schöne Luftfeuchtigkeit haben, dass unsere Pflanzen hier wachsen können, die für die Tiere sehr, sehr wichtig sind, damit die eine Deckung haben. Sprich, wenn die sich bedroht fühlen, können die sich in die Pflanzen zurückziehen. Das ist auch das, was sie im natürlichen Habitat machen. Sprich, die fliehen einfach nach oben, irgendwo in den Busch und können sich dann da ein bisschen verstecken. Und dann haben wir natürlich verschiedenste Laufwege für die Tiere gemacht, damit die natürliche Klettermöglichkeiten haben. Gerade diese senkrechten Laufflächen sind für die sehr, sehr wichtig.
Also so wie eine Art Baumstämme, genau. Sind sie eigentlich, an denen gehen die sozusagen dann kerzengerade hoch.
Genau, mehr oder weniger. Also gehen auch sehr, sehr schön um diese Baumstämme rum. Kann man so ein bisschen vergleichen, so ähnlich eingenischt wie beispielsweise das Eichhörnchen bei uns, die eben auch an diesen Baumstämmen eben hoch und runter laufen, haben dementsprechend auch ähnliche Füße und ja, können sich da gut halten und flitzen da fleißig rum.
Jetzt sind hier zwei Männchen. Hans-Peter hat gesagt, das Ziel ist ja zu züchten. Das heißt, da wird ja vielleicht hoffentlich dann mal noch ein Weibchen dazukommen. Wie leben die denn überhaupt zusammen? Ich glaube, das ist ja ein bisschen besonders bei denen auch, was jetzt irgendwie Junge kriegen und so weiter angeht.
Ja, also vom Prinzip her sind es Familiengruppen mit einem nachziehenden Paar.
Aber das heißt, es ist also auch in einer größeren Gruppe nur immer ein Weibchen, was sozusagen die Jungen austrägt.
Genau.
Alle anderen kommen nicht dazu, Mama zu werden.
Genau. Es sei denn, die Gruppe teilt sich dann auf. Das ist halt eben bei den Krallenaffen so, dass die eben halt diese Familiengruppe wächst bis zu einem gewissen Grad und ab einer gewissen Größe, wenn die Gruppengröße eben zu groß ist, zerfällt die Gruppe zum Teil, sprich Tiere werden verscheucht. Aber die Grundgruppe bleibt mehr oder weniger stabil, was die Anzahl angeht, also zwischen 7 und 10 Tieren sind.
Und ich glaube, ich habe gelesen, ganz häufig gibt es dann Zwillinge.
Genau, also eigentlich in der Regel bringen die Zwillinge zur Welt und die Aufzucht wird aber aufgeteilt. Sprich, es ist nicht nur dieses eine Weibchen, das sich darum kümmert, sondern die wird kooperativ, werden die Jungtiere aufgezogen, Geschwister tragen den Nachwuchs und eben auch der Vater. Also die sind dann zum Teil, die Jungtiere, nur zum Stillen bei der Mutter und der Rest wird quasi von anderen Tieren getragen und eben auch beschützt.
Jetzt habt ihr ja auch eine ganz schöne Aufgabe. Hans-Peter hat mir erzählt, ihr gehört zu einem Artenschutzprojekt. Es geht ja auch drum, von diesen vom Aussterben bedrohten Tieren eigentlich eine Art Reservepopulation zu kreieren. Wie ist denn das eigentlich als Tierpfleger, wenn man weiß, hey, ich arbeite hier mit einem Tier, ich betreue das, ich kümmere mich um ein Tier, das vom Aussterben bedroht ist. Macht das irgendwie einen Unterschied?
Für mich persönlich schon. Ich finde schon, dass wir ja auch als Zoo unsere Aufgabe haben, eben ja die Habitate und die Tierarten, die verloren gehen, irgendwie uns dafür einzusetzen und eben eigentlich in so einem sich selbst abschaffenden System zu arbeiten. Sprich, irgendwann sollte es diese Einrichtung nicht mehr geben, weil genug Tiere in der Natur vorhanden sind. Und dementsprechend hat es schon eine Bedeutung, finde ich. Und klar, ist halt eben ein besonderes Tier. Und dann ist halt eben ein Erfolg in der Zucht natürlich auch umso befriedigender, sage ich mal, weil man eventuell eben dann die Tiere eben tatsächlich auch wieder zurückbringen könnte.
Ist man dann aber auch irgendwie nochmal vorsichtiger? Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich weiß, Mensch, ich arbeite mit einem Tier, von denen gibt es schon gar nicht mehr so viele. Achtet man da noch mehr drauf, dass man jetzt irgendwie auch keinen Schnupfen einschleppt oder irgendwie sowas?
Ja, also vom Prinzip her, ich glaube, das ist eine Sache, die sollten wir eigentlich bei allen Tieren machen, dass wir da uns, egal in wie bedroht der Status jetzt momentan ist, dass wir uns die Mühe geben, dass wir den Tieren eben jetzt beispielsweise keinen Schnupfen reinbringen oder andere Sachen, sondern ich glaube, wir sollten uns für alle Tiere die gleiche Mühe geben. Aber ich finde, du hast bei Tierarten wie beispielsweise den Zweifarbtamarin halt wirklich die Möglichkeit, aktiv was dafür zu tun, diese Tiere eben in ihrem natürlichen Habitat wieder anzusiedeln. Und das ist, finde ich, halt einfach was, was einem auch ein bisschen was zurückgibt.
Jetzt haben wir ja gerade eben vorher gehört, da gab es einen großen Lärm hier auf der Seite. Es waren, glaube ich, die Waris. Hast du denn schon mitbekommen, wie die zwei sich äußern, wenn sie Geräusche machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die sind ja sehr kommunikativ, auch uns gegenüber zum Teil. Verschiedene Zwitscherlaute, längere Rufe, die so ein bisschen Gruppenkoordination, Reviermarkierung ist und dann eben relativ kurze, die beispielsweise eine Drohung sein können. So. Ich meine, die sind ja auch nicht nur im Vokalisieren gut, sondern die zeigen ja auch durch die Körpersprache einiges, durch Kopfdrehen, Zunge rausstrecken.
Ach, Zunge rausstrecken gibt's auch.
Gibt's auch, ja. Ist auch eine agonistische Verhaltensweise, sprich vom Prinzip ein Drohen.
Also wenn mir hier so ein Zweifarbtamarin die Zunge rausstreckt, dann weiß ich, geh mal lieber einen Schritt zurück, das war ihm jetzt zu viel.
Genau, zum Beispiel, ja. Und ja, sonst kommunizieren sie natürlich auch über Düfte, sprich der Schwanz wird auch mit Urin beispielsweise beschmiert oder eben die Äste. Und dann wird das Ganze abgelaufen, irgendwo hingestrichen, damit die anderen Tamarine eben wissen, hier ist der Tamarin und der ist gerade so und so drauf.
Okay. Und kriegt man das hier draußen auch mit, duftmäßig? Ich könnte mir vorstellen, also wenn sie Geräusche machen, kriegen wir es wahrscheinlich mit, duftmäßig.
Also muss tatsächlich sagen, dass das hier relativ gut vom Schall ist. Also man hört hier draußen nicht so viel und vom Geruch kriegt man hier tatsächlich auch nicht so viel mit. Aber sobald man da die Tür aufmacht, dann kommt es einem schon entgegen.
Okay, vielleicht erwischt man das ja mal, wenn ihr gerade die Tür aufmacht, dann vielleicht mal vorsichtig hier so reinschnuppern. Simon, vielen Dank, dass du uns Billy und McGregor so ein bisschen näher gebracht hast und viel Freude und Spaß weiterhin mit den beiden.
Ja, vielen Dank, schönen Tag noch.
Genau, das war's nämlich für diesmal mit mir, Santier. Aber wie immer gibt's natürlich noch einen Hörtipp für euch. Heute mal die Folge 113. Da geht's um die Arbeit als Raubtierpfleger von kleinen Luchsen und großen Löwen. Die Folge 113. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir, Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.